und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Berge, Wälder, aber auch Starrsinn und Herzenswärme findet Christoph Komper alias Prinz Grizzly im Bregenzer Wald als Inspiration für seine Musik. Eine Vorarlberger Umgebung, die auch über dem großen Teich Nährboden des Country, des Blues und Honky-Tonk ist. Kein Wunder also, dass seine Musik und deren Emotionen hier wie dort Anklang finden. Begleitet wird er von seinem Freund Johannes Yogi Bischoff auf der Pedal-Steel-Gitarre. Gemeinsam haben sie schon vor über 20 Jahren ihre erste Band Golden Reef gegründet, mit einigen Stilrichtungen experimentiert und auf noch mehr Tourneen gespielt. Jetzt gleich, und darauf können Sie sich schon mal freuen, spielen die beiden nur für uns. Und so dürfen wir ein bisschen reinhören in die ganz schön feinen Töne, die Zita Bereuter da eingefangen hat von Zweien, die ihr Handwerk, nämlich nicht nur das der Musik, bestens verstehen.
We reached the top, now going down is all we got. Found ourselves all ripped apart by a nightly brawl. Down is where your heart is broken, the moon won't light the night. Up is where you turn, he cares if you were still alive. We went down, 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 down and up. Down, 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 down and up. Down, 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 down and up. Down and up.
Zu sagen. Wahnsinn. So klingt es also, wenn Prinz Grizzly privat im Studio sitzen und proben, darf man gar nicht sagen, weil ihr habt schon gesagt, ihr probt gar nicht oft. Aber jetzt gibt es verhaltene Blicke. Ich sage einfach mal Servus zu Prinz Grizzly, zu Christoph Komper und zu Yogi Johannes Bischoff. Servus.
Aber dir, grüß dich.
Hallo Zita.
Hallo. Grüß dich. Habt ihr eigentlich sowas wie Bandproben?
Nein, eigentlich nicht, weil eigentlich ist Prinz Grizzly ja keine Band.
Sondern?
Das bin ich als Solokünstler. Und ich habe die große Ehre, mit Johannes Bischoff Musik zu machen seit 20 Jahren. Und irgendwann habe ich halt dann entschieden, ich mache das Solo, also Prinz Grizzly. Und dann braucht man natürlich sehr gute Mitmusiker. Da bin ich froh, dass mein Freund da dabei ist. Er gehört zu der Backing Group, die da heißt The Bagaroos. Also, wenn es mit Band ist, heißt es Prince Grizzly and his Bagaroos.
Und seit wann gibt's Prince Grizzly?
2016 ist, glaube ich, die erste EP erschienen.
Okay, und davor, hast du schon gesagt, spielt ihr seit 20 Jahren zusammen. Davor gab es also andere Projekte. Wie habt ihr euch überhaupt eigentlich erstmals gefunden, damals vor 20 Jahren?
Ja, heiße Geschichte. Also, wir haben uns über einen Band-Workshop damals kennengelernt. Und da hat es gleich gefunkt. Irgendwie. Ich war ein bisschen jünger wie der Christoph.
Aber jetzt nicht mehr, oder?
Jetzt nicht mehr.
Da mich überholt.
Habe aber damals schon deutlich besser Gitarre gespielt hier.
Stimmt.
Nee, Spaß. Aber ja, so haben wir uns kennengelernt vor 20, 22 Jahren.
Also eigentlich eine Teenage-Boyband. Ganz früher.
Ja.
Und was habt ihr früher für Musik gemacht? Weil jetzt, das haben wir gehört, jetzt ist es mehr so Country, Folk.
Ja, das hat dann eigentlich, also wo man da den Workshop, der ist dann immer mit einem Konzert, wurde der beendet. Das hat da, den muss man da schon erwähnen, der Alfred Vogel aus Bezau und der Dietmar Hartmann, die haben dazu mal als Tequila Sharks gespielt. Die haben das ins Leben gerufen.
Klar.
Und war eigentlich sehr schön, ja, dass man da dabei sein kann, weil es war ja eigentlich gar nichts los bei uns, so in puncto Popmusik. Entweder hast du Blasmusik gespielt oder ein bisschen ins Jazz-Seminar oder also so Richtung Pop, Rock hat es eigentlich so als Vorbildung, will ich es nicht sagen, aber als okay, wo sind die anderen, wo das auch gerne machen würden?
Mit bei uns meinst du jetzt im Bregenzerwald? Und zwar um die Jahrtausendwende.
Um die Jahrtausendwende.
Das klingt jetzt wirklich alt. Alles nur ein Schellack, um die Jahrtausendwende.
der kleine, der schmale, war Johannes Bischof, der Gitarre gespielt hat und relativ cool ausgeschaut hat, auch schon. Bart hat da noch keinen. Und dann haben wir das Abschlusskonzert gespielt und dann haben wir dann entschieden, ich glaube, es war 2 Jahre hintereinander. Und am zweiten Jahr haben wir gesagt, so, jetzt machen wir keine Band-Workshop mehr, jetzt machen wir eine Band.
Und wie hieß die Band?
Golden Reef.
Golden Reef. Und wer war da noch dabei? Es wart ja nicht nur ihr beide.
Nein, da war der Herbert Nathar am Schlagzeug und sein Bruder Raymond am Bass. Und ab dem zweiten Album war dann Matthias Niederwolfsgruber an den Drums.
Und die Musik war ja damals auch eine völlig andere, weil du hast gerade gesagt, es gab im Bereich Pop wenig.
Ja, die war, soll man sagen, Indie-Rock, Brit-Rock, Brit-Pop, sowas in die Richtung. Aber war unglaublich schön.
Das habt ihr ja recht viele Jahre eigentlich gemacht.
12 Jahre haben wir das gemacht. 2 EPs und 4 Alben wurden es.
Und ihr habt das aber immer nebenbei gemacht. Also ihr seid keine hauptberuflichen Musiker, sondern ihr habt alle damals noch in dem Fall die Lehre gemacht. Jetzt schaue ich den Yogi an. Oder halt Ausbildung, ihr seid so in die Schule gegangen. Und das war einfach die große Leidenschaft. Oder welchen Raum, welchen Platz hat Musik bei euch eingenommen?
Ja, irgendwie schon. Also damals, wenn ich mich so zurückerinnere, wusste ich eigentlich überhaupt nicht, was ich machen will oder wo ich oder überhaupt. Und das Einzige, was ich irgendwie durchgezogen habe, war das Gitarre spielen. Und ja, das mache ich eigentlich bis heute, ja. Also war schon wichtig, ja, würde ich sagen.
Ja, bei mir war es alles. Und ich muss sehr damit kämpfen, dass es nicht immer noch alles ist. Mhm. Trotz Familie und Beruf. Aber wir haben immer nebenbei gearbeitet, weil man das so macht im Bregenzerwald. Weil Musik ja nicht so eine Karriere ist. Und wenn dann ist es mehr Tanzmusik gewesen, wie mein Vater gemacht hat. Okay, da kann man das Geld verdienen, da ist dann unterwegs. Aber der hat immer nebenbei gearbeitet. Also sie waren nicht irgendwie so. Wir sind auch nicht irgendwie international vernetzt hier im Bregenzerwald. Möge sein in anderen Bereichen wahrscheinlich, aber nicht in der Musik. Da muss um jedes Hemd haben wir müssen kämpfen. Also, ja, man wurde dann eher ignoriert von allen anderen in Wien oder. Aber es war trotzdem schön, die Community, die wir hatten und die Freundschaft vor allem, die war sensationell, weil es war ja ein wenig wir vier gegen den Rest der Welt. Und wir haben so einiges Schönes erlebt und erreicht und es war nicht falsch, das, was wir gemacht haben.
Ihr seid ja dann auch tatsächlich mal nach London gegangen.
Ja.
Ihr lacht, eben um dort Musik zu machen. Wann war denn das?
Das klingt nach dem Bundesheer. Also ich glaube, ihr und Herbert, wir beide, also ich und der Schlagzeuger, wir mussten beide noch den Dienst ableisten und sind dann gegangen.
Also ich war ja tatsächlich auch noch nicht volljährig, glaube ich, oder?
Stimmt. Du musst es sind 2003.
Ihr hattet, glaube ich, die Lehre abgeschlossen, oder?
Ja. Sommer 2003 war es.
Ah, ja, das kann sein, ja.
Also für einen Sommer lang war das, oder wie?
Ja.
Für mich waren es 3 Wochen oder 4 oder so. Ja. Und sie sind ein bisschen länger geblieben, ja.
Das war eine Zeit, wenn ihr das so sagen darf, da habt ihr ein bisschen auch so ausgeschaut, als wärt ihr die Neffen von Paul Weller, wenn ich das so sagen darf. Also das war schon eher Britpop-mäßig.
Das war volles Ruhr-Britpop. Aber ich muss auch sagen, dass wir, man, da war ich 21 und da haben wir, das haben wir auf einer Bandprobe entschieden eigentlich, dass wir da das Rumspielen da in Vorarlberg gar nichts bringt, weil unsere Vorbilder alle in England sind und eigentlich wäre es doch schlau, wenn wir uns mit denen mal vergleichen oder was da oben los ist, weil es ist ja schon so, dass alles, was in England passiert, dann später in Österreich passiert oder in Europa. Sie sind einfach die Engländer sind seit jeher die Trendmaker. Wenn da was passiert, dann passiert's weltweit. Fast immer.
Und wie darf man sich denn das vorstellen? 4 Buben aus dem Bregenzer Wald, die nennen es jetzt Buben, ja. wenn man dann einmal volljährig ist, fahren dann mit einem
Bandbus
ja. mit allen Instrumenten also, mutig Richtung London.
Haben das entschieden, haben gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt einen Bandbus. Sind dann eine Woche später anschauen gegangen. Das war ein alter Bus der Wasserrettung. Den haben wir auseinandergenommen das folgende Wochenende, haben einen Teppich reingelegt, Zeug rausgeflext und haben einen Bandbus rausgemacht. Und dann waren wir eigentlich bereit. Dann hat eigentlich jeder gekündigt und der kleine Schatz da drüben, der Johannes, da mussten wir zuerst bei den Eltern an den Tisch sitzen.
So, um die Braut werben.
Ja, klar, er war dann volljährig und die wollten natürlich wissen, wo wir ihren Sohn hinführen wollen und was denn das für einen Sinn hat.
Offensichtlich haben sie ja gesagt.
Ja, kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Für mich entscheidend war eigentlich eher so der Chef, dazu mal, der hat gesagt, ich lasse dich nicht kündigen, du musst die Lehre fertig machen. Also irgendwie, der hat das irgendwie gut verstanden, mit mir zu kommunizieren. Und das war dann irgendwie ausschlaggebend, dass ich nur 3 oder 4 Wochen, glaube ich, unbezahlt mit Urlaub in die Lehre unterbrochen habe und ja, dann wieder zurückkam und die Lehre fertig gemacht habe.
Aber habt ihr damals wirklich so ein bisschen diesen Traum gehabt, vielleicht werden wir Profimusiker?
Ja, 24 Stunden am Tag.
Natürlich. Ja. Ja. Wir haben da 2,5 Monate in einem, bevor er gekommen ist, haben wir in einem, zu dritt in einem Zweimann-Zelt gecampt. Und dann ist er gekommen und hat dann ein größeres Zelt mitgebracht, aber wir haben trotzdem gecampt. Also wir haben 2,5 Monate in London, was ich gar nicht wusste davor. Da gab es ja kein Internet und kein gar nichts. Wir sind einfach aufgefahren. Ich habe eine Person gekannt, weil meine jetzige Frau da oben Au-pair war. Bei der sind wir einfach irgendwann nachmittags vor dem Haus gestanden. Sind zu der, sind dann, ganz kurz erzählt, sind bei ihr in einer Familienfeier, hatte sie am Abend, wo ihre 2 Söhne gekommen sind, die in London leben. Die haben gesagt, hey, keine Chance, zum in London in eine Wohnung, das ist viel zu teuer, ihr müsst campen. Haben wir gesagt, ja super, campen, wir haben einen Bus, aber kein Zelt. Kommt der Nachbar später Abend, sagt er, nächste Woche wird er auswandern nach Australien, hätten ein Zelt. Sagen wir, ja super, das nehmen wir brauchen eins. Und sind dann nach London und das war dann, und von da weg haben wir dann jeden Tag in die City und haben versucht, Gigs aufzureißen und was da los ist und wo die Venues sind und irgendwie versucht, einen Fuß reinzubringen. Und man, ich war dann schlussendlich, waren wir dann bei Eine Demo zu dir mal bei Universal abgeben, bei Sony. Und das war schon was da, die kleinen Wälder. Gehen da bei Sony rein, alles Leder, Couch und dann frag mal, hey, what you want? Da sagst, ey, ich kenne hier jemanden, der muss ich der CD. Oh, let me do a call. Dann war es halt in der Lobby und Robbie Williams war da zum Markt, massiv. Riesige Gewinn mir. Jetzt haben wir's geschafft. Dem hat sie die abgeben, nie wieder was gehört. Sie wird sie, sobald sie durch die Tür gelaufen ist, wird sie es im Müllkübel geworfen haben. Aber das ist so ein Ding, das nimmt mir niemand.
Das Feeling war da.
Ja, das war da und das war ein Hoch und Tief und das ist immer noch so. Eine Musikkarriere oder wenn man es so nennen möchte, sind Hoch und Tiefs.
Aber habt ihr dann auch quasi auch auf der Straße gespielt? Das wäre ja am allereinfachsten. Das ist ja natürlich der Blick, sagt jetzt wahnsinnig, sicher nicht.
Nee, wir haben dann gleich eine Radio-Apple bekommen. In unserem Stamm-Pub, da hat der Umsatz gestimmt, da ist dann immer gelaufen. Jack Johnson und Golden Reef, nur zwei CDs.
Da hat der Umsatz gestimmt, ja, so ist es.
Also, wir halten fest, ihr habt nie auf der Straße gespielt.
Nein.
Viele andere haben da angefangen, das ist jetzt nicht so abwegig.
Ja, also ich möchte nicht ins, das, keine Ahnung, das muss dir gegeben sein.
Naja, aber die Chance, dass man entdeckt wird, das wäre vielleicht euer Ding gewesen.
Oh, für das war man zu schlecht, glaube ich.
Aber seid ihr nach London mit dem Ziel, wir bleiben da jetzt mal 2,5, 3 Monate, dann fahren wir zurück? Oder habt ihr euch gedacht, möglicherweise entdeckt man uns sofort und wir müssen schon schauen, wo wir unsere Wohnung suchen?
Ja, 100%. Aber ich glaube, ich war der Erste, bei dem halt das Geld aus war.
Entschuldigung, dass ich lache.
Ja, das war der Hauptgrund. Der Hauptgrund der Rückreise war das Geld.
Kein Geld.
Und dann haben wir dann gesagt, okay, fangen wir jetzt so hier an zu arbeiten oder gehen wir nach Hause ins Tritsch. Und dann haben wir einen Gig aufgerissen in einem Pub.
Wo jetzt, in London?
Ja, in London, in Crystal Palace, wo eine sehr große Band ihr Proberaum hatte, ungefähr zur gleichen Zeit, wo wir drüben waren, aber die waren da schon ziemlich berühmt, Coldplay. Die kommen von
Camper
da.
Vom Hören,
ja,
sagen.
Ja, kann man vom Hören sagen. Und dann haben wir den Gig gespielt, den hat es gefallen, das ist super. Dann haben wir die Anlage aufgeladen und sind von dem Gig direkt nach Hause gefahren.
Direkt, ja.
Aber das wäre jetzt genau der Start für, und dann haben Coldplay gedacht, die gefallen uns, die nehmen wir mit.
Ja.
Ihr seid so früh abgefahren.
Wahrscheinlich. Aber die sind in dem Publikum gewesen, Coldplay, sondern irgendein alter Rode von einer alten Rockband aus England. Den hat es aber taugt. Aber ja, so ist das Leben.
War das dann schwierig, als ihr wieder da gewesen seid? Also war das schwer, sich einzugestehen, jetzt sind wir wieder da?
Also für mich nicht. Also das waren die goldenen Jahre irgendwie, so ohne große Verantwortung, ohne große Verpflichtung. Das war, also wenn ich da zurückdenke, das war nur positiv. Dieser Zusammenhalt, den Christoph vorher schon beschrieben hat in der Band oder also die Freundschaft, das war im Mittelpunkt für mich.
Ja, also klar. Das haben wir immer geschworen, habe ich nie gemacht, irgendwie zurückgeblickt und irgendwie denkt, okay, das ist jetzt gescheitert. Wir haben da, oder ich vor allem für mich, für meinen Teil, habe da sehr viel gelernt. Okay, du musst mit den Leuten kommunizieren, du musst an die Richtigen rankommen. Wie gehst du das an? Also ich habe für meine Musikkarriere sehr viel gelernt da, weil wir waren da irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Österreicher das gemacht haben, so wie wir. Ich war da 2 Jahre später oder ein Jahr später war ich wieder drüben, habe dann ein halbes Jahr drüben gelebt. Einfach, weil mir das so fasziniert hat und weil ich gemerkt habe, okay, da lernst du andere Leute kennen, die dann halt bei Universal arbeiten oder die dann für das und das booken und du lernst die Bands kennen, wie du vorher gesagt hast, wir haben auch ausgeschaut wie da. Wenn wir da Bands anschauen, wenn wir auf Konzerte waren, in Pubs, sind die Bands zu uns gekommen und haben gesagt, hey, you look like a band, ob sie das Schlagzeug-Equipment ausleihen können. Haben wir gesagt, tut uns leid, wir spielen gar nicht. Da hat man nur, weil man so ausgeschaut hat, dass die davon ausging, dass wir Musik machen. Also irgendwas haben wir schon richtig gemacht. Und wie gesagt, ja, dann sind wir nach Hause und dann ein Jahr später bin ich dann den nächsten Versuch wieder unglaublich viel gelernt und wieder nach Hause kommen. Das war dann wegen der Liebe, mehr oder weniger. Aber es ist, das Leben ist ein Lernprozess und ein Auf und Ab. Und wie Johannes so gesagt hat, man muss einfach das Positive mitnehmen und aus dem Negativen lernen.
Also warst du zweimal oder dreimal dann?
Zweimal.
Zweimal.
Und ich habe mir geschworen, das letzte Mal, als ich nach Hause geflogen bin, habe ich gesagt, wenn ich wiederkomme, dann mache ich eine Tour in England. Und das hat mir, haben wir 12 Jahre dafür gebraucht. Und dann sind wir mit 60 Steve durch England getourt. Und haben gespielt, wo es gespielt hat. Und die Beatles. Und Paul Weller. Vor vollem Haus. Zwar nicht als Hauptakt, aber wir haben es gespielt. Yes.
Sehr schön. Dann kann man dort ein Häkchen hinmachen. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ihr in irgendwelchen Clubs oder Bars in London angesprochen werdet, ob ihr die Band seid, dann muss man sich das natürlich auch vorstellen, wie das dann im Regenzer Wald ist, weil ihr seid gleich ausschauend auch im Regenzer Wald unterwegs gewesen, oder?
Ja, natürlich.
Da hat allerdings niemand gefragt, ob wir unser Equipment verleihen würden. Oder so.
Was habt ihr dort hauptsächlich zu hören bekommen?
Ja, das ging links und rechts vorbei. Kann ja. Ich nichts.
Ich kann es auch nicht mehr. Ich weiß nur für davon.
Aber war das negativ?
Ja, sehr. Also, ich kann es nur von meiner Frau sagen, was mir die immer erzählt hat.
Ach komm, so schlimm war es nicht. Also, wenn ich jetzt so die jungen Leute so mit 20 irgendwie betrachte, also wenn du irgendwie so eine Attitüde hast und das so ausdrückst, dann ist es auch okay. Also, ich glaube, so schlimm war es. Ich habe es nicht so empfunden.
Ich habe es eher anders miterlebt damals, dass nämlich die vier Herren den Raum betreten haben und es kurz so eine Respektsekunde war, wo man leise war und dann waren sie eher nervös, die Damen. Ich würde eher so sagen. Naja, je nachdem, wo ihr hingegangen seid,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist Balsam für die Seele. Aber wie gesagt, das ist schon das letzte Mal wirklich links und rechts. Es ist schon zu wurscht gewesen. Sonst hätte man nicht so ausgeschaut. Glaube ich.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ihr seid aber dann zurückgekommen und habt dann beschlossen, ihr geht wieder eurem Beruf nach. Oder du hast deinen, Yogi, du hast deinen Beruf gewechselt dann auch?
Ja, sprichst du das Fleischthema an?
Das war nämlich du hast mehrfach später. Gewechselt.
Ja, ja. Also die Lehre, die ich unterbrochen habe, das war so als Anlagenelektriker und die habe ich fertig gemacht und dann war Zivildienst und dann habe ich mich beruflich umorientiert und habe als Gaswasserheizungsinstallateur gearbeitet.
Verstehe. Und du, Christoph, warst Maler und Anstreicher?
Nein, ich bin gelernter Elektriker. Aha. Und habe das bis zu meinem 28. Lebensjahr auch gemacht. Also 15, ja, 12 Jahre, sowas.
Aber jetzt bist du Maler und Anstreicher?
Ja, und habe dann gewechselt, ja.
Das ist der Betrieb, den du von deinem Vater übernommen hast?
Ja, auch. Jetzt.
Und Yogi, du hast auch komplett gewechselt. Jetzt sprechen wir vom Fleischthema.
Ja, ich bin Metzger.
Muss man dann eine Lehre auch machen? Doch.
Man muss eine Lehre machen und schlussendlich auch die Meisterprüfung. Und das habe ich in einem erledigt. Aber bis es da so weit war, das waren schon 6 Jahre davor, habe ich mich beschäftigt mit dem ganzen Thema. Also da bin ich ganz naiv eigentlich über das Hobby reingerutscht.
Mhm.
Also Kochen, ich war immer schon leidenschaftlicher Koch, Christoph übrigens auch. Und besonders beim Thema Fleisch war so vor 10 Jahren sind die ganzen Hochglanzmagazine rausgekommen. Das Beef-Magazin, sagt ihr das vielleicht was? Mit den tollen Steaks drin, dry-aged. Das war ein Riesenbegriff. Das haben damals noch nicht so viele Leute gekannt. Und die Metzger hier haben das verschlafen, man konnte das nirgendwo kaufen, gereiftes Rindfleisch als Steak und somit habe ich selber angefangen, reife Schenke zu bauen, da Fleisch reinzuhängen und zu schauen, was passiert und ja, war eigentlich da, ich sage mal, medium erfolgreich und umso größer die Fleischstücke sind, die man reift, umso lukrativer ist, also so habe ich irgendwann gemerkt, das könnte ja ein Geschäft sein. Ich könnte es nicht nur meinen Kollegen verkaufen, sondern das wirklich professionell betreiben. Und so bin ich da ein bisschen reingerutscht. Und irgendwann war es auch nicht mehr nur das Fleisch, sondern auch der Hintergrund vom Fleisch, was mich interessiert hat. Also Was passiert, wenn wir es konsumieren? Was löst es aus, ökologisch? Oder was steckt denn für eine Landwirtschaft dahinter? Ja, das hat mich brennend interessiert. Und so habe ich mich natürlich auch viel damit beschäftigt. Und wenn man sich mit etwas viel beschäftigt, dann kennt man sich irgendwann aus. Und ja, beim Metzgern ist es so, das muss man tun. Also das kann man nicht auf YouTube lernen, das muss man tun. Dann Rind ausbeinen, das muss man in der Metzgerei machen, bis man es kann. Und wenn man es wirklich gut kann, dann kann man vielleicht auch mal eine Meisterprüfung schaffen.
Hast du die schon geschafft?
Ja.
Gratuliere. Sehr gut.
Genau.
Was da auffällt, ist das, was ihr macht. Es ist ja mit der Musik genau das Gleiche. Macht ihr mit einer unglaublichen Leidenschaft. Also euch interessiert etwas und dann brennt ihr so richtig dafür. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde schon sagen. Ja. Ja, es ist unglaublich, was der Herr da leistet und da, weil da seine Leidenschaft da entdeckt hat, so richtig, was er jetzt fürs Fleisch hat, aber auch für die Musik immer gehabt hat. Aber das hat ihm irgendwie vielleicht nicht gereicht oder irgendwie, aber ich habe schon das Gefühl, dass er sein Sitz ganz erwischt hat. Vollends ist er da, geht er da auf.
Absolut, 100%.
Ja, die kennen schon sehr, sehr lange in diesem Falle, seit der Viertklasse Hauptschule. Und ja, und meins ist halt die Musik. Da bekomme ich wahrscheinlich das, was Johannes aus dem Fleisch bekommt. Oder er kennt ja auch, was man aus der Musik rausholen kann. Aber ich habe halt immer die Songs geschrieben und das Gefühl, das kann dir nichts geben. Ich weiß bis jetzt nicht, wo das Zeug herkommt. Ich weiß, wie ich das machen muss mittlerweile. Ich habe sicher schon 1000 Songs geschrieben. Ich weiß, wie das funktioniert, aber gerade letztens, vorgestern auch. Es gibt Tage, da ist es magisch. Da sitzt du hin und die Melodie fließt. Und wie er gesagt hat, Musik schreiben musst du Tag und Nacht, da musst du Stunden verbringen. Du musst Scheiß-Songs schreiben. Das musst du einfach so brennend interessieren, dass du nicht locker lässt. Und dann auf einmal, und dann gibt es die Momente, wo du 15 Songs davor schreibst und denkst, oh, irgendwie fällt mir gar nichts mehr ein oder irgendwie sind die gar nicht gut. Und dann gibt es einen Tag, sitzt du da hin, um 9 Uhr am Morgen, was gar nicht meine Schreibzeit ist, weil ich gerade von Schweden nach Hause gekommen bin, habe den Tag frei gehabt. Und dann haust du 3 Songs raus. Und das kann ich. Ich weiß, wie das geht, aber da gehört immer ein bisschen was dazu. Von oben, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das war, und das sind die magischen, und das sind dann auch die guten Songs. Die werden schnell geschrieben und du weißt nicht, wo sie herkommen.
Was ist da dann zuerst da? Der Text oder die Melodie oder ein Gefühl?
Ja, mittlerweile bin ich, muss ich sagen, so gut, dass das vielmal ein ganzer Refrain da ist, mit Text, also, oder die Demos schon, die Schlagworte schon da sind und dann nur noch raushören muss. Aber als allererstes natürlich ja Melodie und Akkorde.
Aber und irgendwo, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber diese, also das sind ja keine Mondphasen, die dir den Refrain schickt, sondern irgendwo, also das ist meine Ansicht, sondern ist vielleicht auch die Verbindung zu dem, was ich mache. Wenn du auf der Bühne stehst, alle jubeln dir zu, ist ein toller Moment, aber ein sehr kurzer Moment eigentlich. Mir jubelt die Kundschaft nicht zu als Metzger, aber...
Ja, fast, komm.
Die Tiere vielleicht weniger, aber die Leute weniger, schon.
Ja. Aber irgendwie die Professionalität, die dahinter steckt, das ist einfach, oder es klingt immer wahnsinnig romantisch, so als Musiker zu sein oder diese Selbstverwirklichung zu leben und auch wirklich zu machen, was man wirklich Bock hat, und zwar den ganzen Tag. Aber das ist ein bisschen romantisiert, weil dahinter steckt einfach harte Arbeit. Und viele Jahre lang harte Arbeit. Und ich glaube, daher kommen die guten Refrains.
Also es ist einem für sich ein Handwerk oder wie ein Handwerk, und das habt ihr beide, also ihr seid beide auch Handwerker, ihr kennt
ja,
beides.
Ganz sicher, ja.
Und man muss
und
vielleicht...
man darf dazu sagen, wir sind gute Handwerker.
Ja.
Ja, ist so.
Das glaube ich euch
das
sofort.
Das ist das, was uns
gut
verbindet
und dem man schon
verbunden hat. Dass wir uns, wenn uns etwas interessiert, dass wir uns nicht davor scheuen, wie viel Zeit, wie viel Kraft, was es braucht, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und da sind wir beide unglaublich stur. Und das haben wir von Anfang an, weiß nicht, drum, ich meine, Der Mann, der vor mir sitzt, der war ein Junge, den ich kennengelernt habe. So wie ich auch. Und wir sitzen immer da und finden immer noch in der Musik, gibt es Momente, wo wir uns auch anschauen und sagen, genau darum machen wir das immer noch. Aber es kann keiner genau explizit sagen, was ist es. Dann passiert es einfach, dann passiert Magie im Raum.
Und wie kam es überhaupt zu dem Namen Prince Grizzly?
Das ist eine viel zu lange Geschichte und ein kleines Geheimnis.
Schade. Man kann, für alle, die dich mal treffen, das gilt es natürlich nachzufragen.
Also ich fühle mich nicht als Kunstfigur. Oder wolltest du das ansprechen? So irgendwie, ob das eine zweite Rolle ist oder sowas?
Auf eine gewisse Art schon, weil was beiden, also wenn ihr sagt, dass ihr jetzt vor 20 Jahren angefangen habt und ausgeschaut habt wie Britpopper und jetzt, man erkennt euch natürlich sofort. Also Christoph hat, beide habt ihr lange Haare und Bart. Christoph hat meistens ein Käppchen auf oder es sind auch hier im Raum etliche Käppchens und einige Cowboyhüte. Du hast meistens Holzschuhe an oder so Gummi. Ich schaue schnell hin, so Metzgerschuhe. Und du hast natürlich auch einen Haarschnitt, nämlich so ganz einen geraden Pony, der so auffallend ist, dass du das sogar als Logo von deiner Firma hast. Also insofern habt ihr schon beide eine Signatur.
Ich glaube, das kommt schon aus unseren Musikerjahren. Oder halt aus den Anfängen von Gold Wifi. Wir haben da als 22er, da hat die ersten engen Hosen im Bregenzer Wald, das möchte ich fast behaupten, hat Mr. Komper angehabt, die ersten Skinny Jeans. Und ist damit zum Fußballfest nach FC Eck. Hat sogar der Herr Bischof gesagt, ja, bist du Wahnsinn.
Stimmt. Stimmt. Aber das haben wir uns auch in England abgeschaut. Bei uns gab es so aber nicht. Wir haben die engen Jeans in der Damenabteilung gekauft, oder?
Für die Freunde. Und von daher, glaube ich, schon hat man, Johannes, hat man beide irgendwie schon so eine Sensibilität gehabt. Aber ich schaue nicht auf Trends. So, Johannes sowieso nicht. Es geht noch in die extreme Richtung. Aber ich glaube, so, dass das irgendwie aus unserer Jugendlichen, wo wir jugendlich waren, da haben wir schon geschaut, wir haben da auch nicht geschaut, wir wollen jetzt unglaublich bescheuert ausschauen. Hauptsache, wir schauen anders aus wie alle anderen. Das hat schon Klasse. Das hat einfach Style, wo einfach viele dann gar nicht wussten, dass das dann halt in wird. Und erstens sind wir halt beide, ich bin fast 1,90 und der Herr da ist über 1,90. Sind wir große, schöne Männer. Das darfst du rausschneiden.
Es bleibt natürlich drinnen, ist ja wohl klar. Aber es ist mir also nicht Style, sondern Stil. Und jeder hat einen eigenen Stil.
Ja.
So können wir das stehen lassen. Und was sich ja auch sehr entwickelt hat bei euch, ist auch die Musikrichtung. Also eben von Pop, Britpop seid ihr jetzt mehr im Country, Folk, vielleicht nur über einen Singer-Songwriter-Umweg, Honky-Tonks, so gelandet, Blues auch ein bisschen. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Oder macht es das Alter aus?
Also, ja, ich habe immer auch bei Golden Reef schon geschaut, dass die Alben sich nicht gleichen, dass der Stil sich doch ein wenig verändert, weil ich ja einfach Musik geschrieben habe und da war Johannes immer dabei, wo die anderen dann in der lange Gesichter gemacht haben, hat er immer gesagt, hey, lass uns das ausprobieren. Ist ganz wichtig, dass wenn wir beide zusammen spielen, und das haben wir auch immer beibehalten, ich glaube, wir haben es jetzt noch, oder? Den gleichen Musikgeschmack. Dass er, wenn ich was höre und ich denke, boah, das ist genial, das, und ich schick's ihm, da weiß ich zu 90%, dass es ihm gefällt. Und dass er genauso reagiert wie ich. Und das war immer der Fall. Und darum konnte ich Lieder schreiben und sagen, okay, ich versuche jetzt in die Richtung und wir gehen ein bisschen dahin. Er hat immer mitgezogen. Und nach Golden Reef war es dann Grizzly and the Kids. Da habe ich mit dem Andreas Mariacher ein Elektroalbum gemacht. 80s Synthpop, weil das auch irgendwo drin war. Golden Reef wollte den Schritt nicht mehr gehen in die Synthi-Richtung. Und dann habe ich das gemacht, habe einen Keyboarder gebraucht. Dann habe ich Johannes angerufen und gesagt, ich weiß, du spielst ein Keyboard, aber ich brauche live, brauche ich wen, der mitspielt. Und Johannes hat gesagt, klar, aber ich brauche eine Gitarre. Hat sie bestellt und hat dann mitgespielt. Dann war das eigentlich, hat das ziemlich gut funktioniert.
Hast du im Kopf, was, Entschuldigung, hast du im Kopf, was die Kital ist?
Ich habe mich gerade gefragt, aber bitte erklär es gleich.
Dieter Bohlen.
Ja, genau, ja. Gespielt.
Ah, so wir haben also so ein kleines...
Ein Umhänge-Keyboard, genau, ja. Schaut aus wie eine Gitarre, eine Mischung aus Gitarre und
Keyboard. Das hast du dann schnell gelernt?
Kital. Ja, ich habe es gelernt, ja. Ganz schnell.
Ja, aber das ist ja ein großes Glück, dass ihr euch beide entwickelt habt mit der gleichen Musik.
Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass er, wie gesagt, von der gleichen Musik zur gleichen Zeit fasziniert ist wie ich und ihm das schicken und dann immer was hab für ihn zum Mitspielen und er auch gerne mitspielt, glaube ich.
Ich lasse mich natürlich gerne mitreißen, also das ist schon so, ja.
Und dann habe ich dann das erste Album von Prinz Grizzly in Angriff genommen, da hat er die Band von Christina Stürmer drauf gespielt und ein Kanadier an der Pedal Steel. Und ja, dann ging es ans Live. Okay, wie machen wir das live? Siehe da, da kenne ich doch einen, der doch alles kann. Der will sicher auch Pedal-Steel spielen. Das wollte er dann ums Verrecken gar nicht am Anfang. Dann musste ich eine kaufen, ihn einladen, ihm das zeigen. Dann hat er nur gesagt, nicht schlecht. 3 Wochen später hat er mir angerufen und gesagt, und? Da hat er gesagt, ja, die Pedal kommt in 2 Wochen. 3 Monate später haben wir das Live-Video von Fiery Eyes gespielt. Und ich glaube, er hat da sein Instrument gefunden. Vielleicht.
Aber was ist ein Plan?
Oh. Da leuchten die Augen. Jetzt seid ihr aber beim Country eben angekommen. Inwieweit passt denn der Country zum Bring zur Wald?
Ja, irgendwie, man besingt ja die Liebe und die Berge im Country, das haben wir auch. Wir haben auch Liebe und wir haben Berge. Und ich für mich versuche ja nicht irgendwie ein Kostüm anzuziehen und dann irgendwie auf ein Line-Dance-Festival zu gehen und das irgendwie. Ich versuche den Country irgendwie so zu spielen, wie ich ihn halt fühle. Und darum ist es für mich eigentlich okay, es fühlt sich echt an. Darum mag ich gerne Country.
Und du, Christoph?
Ja, weil ich immer schon Country machen wollte.
Wirklich?
Ja.
Dann hast du aber einen langen Umweg genommen, um zum Country zu kommen.
Ja, es ist schön, natürlich ist es sehr über Amerikaner kommen, also über John Hayer. Das war nicht, dass ich gesagt hätte, okay, ich möchte jetzt da sofort Honky-Tonk machen. Und das ist es auch nicht, das mache ich auch nicht. Das Schöne an dem, und diese Genre heißt Amerikaner, da ist alles drinnen, Country, Folk und Blues. Und das kommt mir als Vielschreibender, sehr gerne Schreibender, in alle Richtungen Schreibender, Songwriter, unglaublich zugute. Weil da kann ich auf ein Album einen Country-Schupfer, also einen Country-Ballade, einen Honky-Tonk, ich kann einen Soul-Rocker drauf machen und es stört gar niemanden. Weil wir haben 2 rote Fäden. Es ist dann die Pedal Steel, die auch ein wenig anders eingesetzt wird wie im traditionellen Country, würde ich sagen. Keep the Fire High habe ich für Grizzly and the Kids, also für das Nachfolgealbum, was es dann immer gegeben hat, für das 80s Synthie-Pop, habe ich Keep the Fire High geschrieben. Und die Line, die der Hannes jetzt spielt auf der Pedal, war Synthie-Line.
Spiel die mal schnell, dass man sich was vorstellen kann.
Also es war dieser Moll-Akkord, ne? Und
das ist es.
Das war die Line.
Das verstehe.
Eine Synthie-Line. Und die haben einfach eigentlich 1:1 übernommen, weil der Herr da drüben ein unglaubliches Gehör hat. Ein fast absolutes, würde ich sagen.
Nein.
Fast.
Wenn wir jetzt aber wieder zu euren Songs kommen, die du, Chris, in dem Fall alle schreibst, oder schreibst du manchmal mit, Yogi?
Nein.
Alle Songs sind von dir, Christoph.
Richtig.
Weil wenn man jetzt auch die Titel hernimmt, ich singe immer auf Englisch oder hast du auch deutsche Texte?
Nee, ich bin mit englischer Musik aufgewachsen und irgendwie liegt mir das. Man hört es auch nicht so gut, dass ich ein Österreicher bin. Also kein Amerikaner hört es und kein Engländer. Es ist wurscht, wo ich hinkomme, die meinen, ich bin aus den USA und bei Golden Beaver, sie meinen, ich komme aus England. Ich habe einfach irgendwie das Gehör, vielleicht durch meinen Genpool-Mix. Meine Mutter ist Schweizerin. Ich habe eigentlich nur Schweizerdeutsch gesprochen, bis ich in den Kindergarten gekommen bin. Ich habe das AB, wo er das Gehör für die Akkorde und die Töne hat, habe ich das Gehör für Akzente und die Sprachmelodie, würde ich sagen. Das liegt mir.
Würdest du sagen, ja, du kannst du besser wissen. Englisch als Hochdeutsch?
Auf alle Fälle.
Ich würde nur gern zum Bring zur Wald etwas sagen, weil ihr habt Songtitel wie To My Green Mountain Homes, was man natürlich alles, gerade wenn man es im Bring zur Wald auch hört, das Gefühl hat, es ist auch für diese Gegend geschrieben worden.
Ja, natürlich ist es für diese Gegend halt. Ich schreibe über Dinge, die mich beeinflussen und das haben wir geschworen und das ist so das Quäntchen, was mich von dem amerikanischen Country, ich schreibe nicht über Pickup Trucks, ich schreibe nicht über Beer Cases und Beer Cans. Ich versuche die ganzen Klischees eigentlich rauszulassen und das zu reinzuschreiben, was ich fühle und was um mich herum ist. Und natürlich gibt es auch Berge, wie Hannes vorher gesagt hat. Berge und Flüsse und Wälder in den USA. Gibt es bei uns auch. Es hat sich sehr verändert, mein Schreiben, die letzten 20 Jahre, wo ich vor 20 Jahren ganz ein intuitiver Schreiber war und einfach nur, was sehr um Gefühl gegangen ist. Aber wenn du 20 bist, dann geht es nur um dein Gefühl und wie es dir geht. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich 3 Kinder und eine Frau und das geht mir eigentlich gut und habe dann schon irgendwann gedacht, okay, aber was schreibe ich jetzt eigentlich? Ne? Und dann fängst du dann halt ein bisschen an, Szenarien von Leuten, wo du halt das vom Hörensagen mitbekommst, was sie in für einer Situation sind und probierst dann den Faden weiter zu spinnen und ein Gefühl aufzunehmen, was dir nicht fremd ist und das weiterzugeben und zu hoffen, dass die Menschen auch was, einen Trost, ein Glück, irgendwas drin finden. Was ich in dieser Sekunde, wo ich es geschrieben habe, finde. Und das geht's eigentlich.
Mhm. Ich muss nochmal zurückkommen zu euren Auslandsaufenthalten. War Heimweh je ein Thema? Oder hättet ihr euch auch vorstellen können, dass ihr in Großbritannien bleibt? Oder ihr habt auch schon Tourneen durch die USA gehabt, dass ihr dort bleibt und dort auch eine Zeit verbringt?
Wenn man vielleicht länger wie 48 Stunden mal nüchtern gewesen wäre, wäre vielleicht schon irgend so ein Gefühl mal durchgekommen, aber das habe ich nicht geschafft.
Ja, bei mir, ja, keine Ahnung. Ich sage immer, das Schönste am Weggehen ist das nach Hause kommen. Jetzt vor allem 3 Kinder und irgendwie ist das schon der Ort, der mir sehr Halt gibt, um das zu tun, was ich versuche zu tun. Irgendwie so ein wenig, nicht die Homebase, es fühlt sich hier sicher an, irgendwie. Und das war irgendwie immer schon so. Ich habe in England Heimweh einmal und dann habe ich die Bergkette gesehen da einig. Und habe dann wirklich müssen weinen. Und da habe ich gewusst, okay, eigentlich ist mein Herz im Bregenzer Wald. Was nicht heißt, dass ich nichts von anderen Ländern, von anderen Sitten lernen kann, mitnehmen und hier versuche zu leben. Aber hier ist meine kreative Quelle, irgendwie Inspiration, meine Kinder, mein Leben und jetzt vor allem. Aber es war vor 15 Jahren auch schon so, muss ich so sagen. Ich gehe gern fort, ich war gerne in London und aber ich bin immer wieder gern zurückgekommen und ja.
Das ist ja auch ein bisschen die Seele vom Country, oder?
Ist es natürlich. Sind alle Heimscheißer.
Also der Bregenzer Wald ist die Homebase von dem, wie man so schön auf Wälderisch sagt, die Homebase. Aber ihr habt immer wieder Tourneen auch ins Ausland gehabt. Also auch bei großen, nicht wirklich Festivals, sondern Showcase, hast du gesagt. Also wo muss man sich vorstellen, das ist mehr so, oder erklärst du?
Bei Southwest waren wir in Austin, Texas. Nee, das sind schon Festivals, natürlich. Da spielen die Superstars. Da hat Justin Timberlake schon gespielt, da haben die Großen. Das ist wie das Waves Vienna, nur ist das weltweit das Größte. So muss man sich das vorstellen. Das ist, da kommt die Industrie aus der ganzen Welt. Da sind 2.500 Bands spielen in
10 Tagen.
2.500 Bands. Von Hardcore, chinesischem Techno bis zu italienischem, was weiß ich was. Also alles.
Man muss sich das so vorstellen, da kommen Booker, da kommen Labels, da Richtig. Kommen JournalistInnen, auch Publikum, aber ja. Man geht dahin, um neue Bands zu entdecken
auch. Richtig, ja. Und da haben wir auch, und es war dann immer schön, da sind dann die Jungs haben da auf derselben Bühne gespielt wie wir, wo wir da große Fans von ihnen waren, und das war schon lässig. Jetzt müssen die dann kennenlernen und sehen, okay, die kochen auch noch mit Wasser, müssen nebenbei auch noch arbeiten, die sind ja gar nicht so große Stars. Und haben wir halt so gesehen. Und das war natürlich ein Erlebnis. Ganz saus bei.
Wo spielt ihr am liebsten?
Ich muss mittlerweile sagen, Schweden ist ein sehr, sehr gutes Publikum und Kilkenny, Irland.
Vielleicht könnt ihr das auch mal erklären, was macht eigentlich ein gutes Publikum aus? Sind das die nur dastehen und mitnicken oder tanzen?
Weil und Franzose. Oh, der ist schon gut gewesen. Frankreich, das war auch sehr gut. Also wir mit C6 Steve haben wir da auch in Straßburg und noch irgendwo. Das sind doch 1500 Leute. Und da war es mucksmäuschenstill.
Okay, damit hast du die Frage schon beantwortet. Was macht gutes Publikum aus?
Ja.
Ruhig sein.
Ruhig sein und dann großer Applaus, wenn es dann soweit ist, dass der Song fertig ist. Ich glaube schon. Aber auch mitmachen. Natürlich darf man mitsingen, wenn man den Song kennt, oder tanzen. Aber ja, vielleicht nicht übers Büro sprechen, wenn gerade ein ganz ein ruhiger Song kommt.
Letzte Frage noch. Was wäre euer großer Traum?
Glücklich sterben.
Jogi, was ist dein großer Traum?
Im Moment hier für dich ein kleines Privatkonzert zu spielen.
Das trifft sie gut. Das ist auch mein großer Traum gerade im Moment. wir fragen aber noch voll schnell, ihr habt schon 3 Alben gibt's von Prince Grizzly.
Ja.
Wann kommt was Neues?
Das Neue ist schon aufgenommen. Das kommt dann irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir erstmal Dear Leftovers draußen. Das ist ja erst gerade im Mai erschienen, Ende Mai.
Und also 2025 kommt das nächste.
Vielleicht. Ja, vielleicht.
Sehr gut.
Werden wir sehen.
Ich kann jedenfalls sehr empfehlen, die Alben oder CDs oder wie man es hören will, zu hören. Es passt wahnsinnig gut, ob man jetzt unterwegs ist oder ob man irgendwie nur daheim ist und gerade cozy, gemütlich irgendwas am Tun ist. Sehr empfehlen kann ich auch Prince Grizzly live. Also wenn man im Regenzer Wald ist und die Möglichkeit hat, ein Heimspiel unter Anführungszeichen, ist natürlich das Allerbeste. Und auch wenn ihr auf Tour seid und ihr spielt ja auch 2025, habe ich schon auf eurer Webseite gesehen, gibt es auch Termine in Deutschland und um Schweiz Umgebung. Ja. Hingehen, anhören, ruhig sein und dann klatschen.
Ja, ganz so böse ist es nicht.
Hingehen und genießen.
Hingehen und genießen, das ist es natürlich. Ja, vielen Dank. Ja. Und ihr habt gesagt, ihr spielt uns jetzt noch was. Also ich bedanke mich jetzt nochmal bei Prince Grizzly Christoph Komper und bei Yogi Johannes Bischof. Vielen Dank, ihr zwei.
Ja, danke.
Auch. Hier wäre jetzt der tosende Applaus, aber weil ich allein bin. Aber ich freue mich besonders, weil ihr spielt jetzt noch etwas. Also wenn ich mir was wünschen darf, dann glaube ich, möchte ich Wide Open Country.
Also, grüßt. Country, full of beauty and soul.
Creedence all that I need.
Das war die Episode Musik ist Handwerk. Prinz Grizzly und der Yogi. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri, Johannes Bischof und Christoph Komper. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören gleich im doppelten Sinne und bis bald im Bregenzer Wald.